Bücherstunde.
Herzlich willkommen zur Bücherstunde Juni 2025, sagen Ralf Kuttke.
Und Katja Möller, uns ist die letzte vor der Sommerpause.
Ja, die Sommerpause ist ein bisschen heilig, aber wir nutzen das natürlich auch, um viel zu lesen, Hörbücher zu hören. Und da haben wir ein richtig großes Paket als Reserve im September dann, von dem wir dann zehren können. Heute wieder 5 Titel. Das neue Buch von Martin Suter, das heißt Wut und Liebe, von Oliver Hilmes, Berlin 1936, von Katja Kullmann, Stars. Dann das neue Buch von Peggy Patschke, Bis ans Meer, und von Nora Schramm, Hohle Räume.
Dann starten wir mit Martin Suter, Wut und Liebe. Ja, also das ist wieder ein echter Suter. Lesevergnügen pur und ein raffiniertes Ende. Eigentlich muss ich ja zu Suter gar nichts mehr sagen, oder? Ich lese alles, was von ihm erscheint.
Ja, lohnt sich immer, ne?
Ja. Ja, also Martin Suter ist Schweizer, 1948 geboren, ist mit seinen Almenkrimis und seinen feinen Romanen bekannt geworden, die immer meistens eigentlich im Milieu der wohlverdienten Gentlemen spielen. Kunst, gutes Essen, Wein, Cocktails, naja, und Geld. Naja, und natürlich die Liebe, jetzt hätte ich fast das Wichtigste vergessen. Ja, die einzigen Bücher, die ich von ihm nicht mag, sind seine Dialoge mit Schweinsteiger und Stuckrad-Barre. Ja. Vielleicht mag ich aber auch die Gesprächspartner nicht. Genau, aber nun zu seinem neuen Buch. Also hier geht es um Noah Bach. Noah Bach ist Anfang 30 und freischaffender Künstler. Leider, naja, verdient er mit seinem Geld, mit seinen Bildern gar nicht so recht Geld. Er lebt mit Camilla zusammen. Ich bin 31 und arbeite als Buchhalterin und füttere einen Künstler durch, heißt es im Buch. Sie sind beide sehr verliebt. Und trotzdem hat Camilla einen Beschluss gefasst und den eröffnet sie ihm gleich auf den ersten Seiten des Buches. Zitat: Ich will ein Leben ohne finanzielle Sorgen. Kein Luxusleben. Wobei, da hätte ich auch nichts dagegen. Ein Leben, das ich mir nicht verdienen muss mit einer Arbeit, die ich hasse, um jemanden zu ermöglichen, einer Arbeit nachzugehen, die er liebt. Ich suche mir einen mit Geld, solange ich noch schön bin. Ich weiß, ich klinge wie eine Bitch. Und weißt du warum? Weil ich eine bin. Ich liebe dich, aber nicht das Leben mit dir. Das muss Noah jetzt erstmal verdauen. Nicht nur finanziell, denn ohne Camilla sieht es echt schlecht aus. Und er muss darauf erstmal einen Cocktail trinken. Also wie gesagt, Martin Suter und Cocktails. In der Bar trifft er auf Betty Hasler. Betty ist schon um die 70, eine richtige Dame, gut betucht. Und sie muss nicht nur den Tod ihres Mannes verdauen, sondern auch noch einen Befund beim Arzt, der ihr ein sehr schwaches Herz und damit den nahen Tod attestiert. Die Zahl der getrunkenen Cocktails steigt. Beide schütten voreinander ihr Herz aus. Und Betty ist fest davon überzeugt, dass ihr Mann umgebracht wurde. Also nicht so richtig jetzt mit Mord und so, sondern ganz allmählich getrieben bis zum dritten tödlichen Herzinfarkt. Und das von seinem Kollegen, seinem Partner sozusagen in der Unternehmensberatung. Mhm. Zitat: So wie man das halt tut in seinen Kreisen, indem er ihn ausbeutete, betrog und schikanierte und lächerlich machte und seine Bescheidenheit schamlos ausnutzte. Zitat Ende. Naja, und so schließen die beiden einen Deal. Wenn Noah es schafft, den ehemaligen Partner und nun alleinigen Chef umzubringen, bekommt er die Hälfte von Bettys Vermögen. Und das ist mindestens 1 Million Schweizer Franken. Und damit würde die reale Möglichkeit bestehen, dass Camilla zurückkommt. Tja, die Spannung steigt. Kriegt der Camilla zurück? Und was ist so seltsam an Bettys Geschichte? Irgendwas stimmt da nämlich nicht. Naja, und dann kriegt das Ganze natürlich richtig Fahrt und plötzlich ist nichts mehr so, wie es anfangs scheint. Und wie gesagt, wunderbares Buch. Nicht hungrig lesen, wie immer. Es gibt tolles Essen in jedem Kapitel. Ja, für alle Suter-Fans und alle, die feine Geschichten mögen.
Ja, Martin Suter immer, lohnt sich immer, ne?
Ja.
Sehr, sehr unterhaltsam.
Wobei ich tatsächlich glaube, man muss es mögen oder nicht. Der polarisiert schon mit seinem Schreiben. Ne?
Also, mir gefällt es.
Jo, mir auch. Habt ihr ja gehört.
Ja, Es gibt auch ein Hörbuch, erfreulicherweise. Also werde ich mir das im Sommer, ne, jetzt die Möglichkeit entspannt auch mal.
Ja, habe ich gar nicht gesagt, Diogenes, ne? Diogenes.
Dinge, ja, das wusste ich noch. Und wir hören jetzt mal kurz in das Hörbuch rein.
Die blaue Tulpe lag auf dem Weg von der Herzpraxis Giovanoli zur Tramstation. Als Betty Hasler sie betrat, wurde ihr klar, dass mit Tulpe nicht die Blume gemeint war, sondern der Bierkelch. Sie setzte sich an einen der vielen kleinen Tische, die vor der langen gepolsterten Bank entlang der beiden Längsseiten des Raumes aufgereiht waren und von denen die meisten leer waren. Roger Waters sang »Another Brick in the Wall«. Ausgerechnet die Begleitmusik zum ersten Kuss mit Patrick, den sie von da an Pat genannt hatte. 1980 war das gewesen. Sie war gerade 20 geworden. Pat war nicht ihr erster gewesen, aber ihr letzter geworden. Ein Kellner, ganz in Schwarz, mit einer knielangen dunkelroten Schürze, fragte sie nach ihrem Wunsch. Betty Hasler bestellte einen Mojito, den Drink von damals.
Mein erstes Buch ist vom Autor Oliver Hilmes, 1971 geboren. Er hat in Zeitgeschichte promoviert und arbeitet als Kurator für die Stiftung Berliner Philharmoniker. Weiß nicht, alles gibt. Also er hat schreibt schon besondere Bücher, die immer mit der Geschichte zu tun haben. Entweder mit einer Persönlichkeit, zum Beispiel Cosima Wagner. Ja. Und da stellt er historische Bezüge her, die wirklich hochinteressant sind. Und dieses Buch hier geht, wie der Name schon sagt, Berlin 1936, 304 Seiten. Das Hörbuch, 7,5 Stunden ungefähr, geht um Berlin zur Zeit der Olympiade und genau um die Olympischen Spiele 1936 geht es. Was da so los war in Berlin, was sich da für Leute aufgehalten haben, wie das alles abgezogen wurde von den Nazis damals. Also ein hochinteressant geschriebenes Buch. Und was es nicht alles für Zeitgenossen da gab, wird einem erstmal wieder bewusst, wer in dieser Zeit gelebt hat, wer wen kannte und so weiter. Es ist ganz gut in der Zusammenfassung so beschrieben, die Diktatur im Pausenmodus. Stadt und Spiele im Sommer 1936. Ganz Berlin steht im Zeichen der Olympischen Spiele. Zehntausende strömen in die deutsche Hauptstadt, die Nationalsozialisten in diesen 16 Tagen als weltoffene Metropole präsentieren wollen. Oliver Hilmes folgt also prominenten und vielleicht auch unbekannten Personen, deutschen, ausländischen Gästen durch diese flirrende Zeit der Sommerspiele. Und er verknüpft die Ereignisse dieser Tage zum Panorama einer Diktatur im Pausenmodus. Das ist eigentlich ein ganz netter Begriff. Chronologisch gliedert er seine Erzählung in die 16. August-Tage. Also jeder Tag ist ein eigenes Kapitel. Und es wurde mal eingeleitet mit einem Auszug aus dem vom Reichswetterdienst, also dem Wetterbericht des aktuellen Tages, liest er dann immer vor. Ja, eine kleine Episode mal zum Beispiel aus dem Buch. Am 15. August, das ist also schon ein paar Tage, laufen die Olympischen Spiele schon. Am vorletzten Tag, also sogar schon, der Olympischen Sommerspiele, setzt eine begeisterte Besucherin aus den USA spontan alles auf eine Karte. Als Hitler im Stadion erscheint, lässt die 43-jährige Carla de Vries aus Kalifornien ihren verdutzten Ehemann einfach sitzen. An den Leibwachen vorbei bahnt sie sich ihren Weg, greift nach dem Kopf des Diktators, zieht ihn zu sich heran und drückt ihm einen festen Kuss auf die Wange. Das ganze Stadion lacht und applaudiert, während sich die glückliche Amerikanerin von einem SS-Mann zurück an ihren Platz führen lässt. Später erklärt sie, Hitler habe so freundlich und gütig ausgesehen. Da habe sie einfach nicht anders gekonnt. Der Diktator selbst reagierte übrigens auch mit Lachen und Applaus. Das belegt die kurze Filmsequenz dieser Kussattacke. Aber diese Aufnahme verschwand später ganz schnell im Giftschrank. Das sollte doch nicht so publik gemacht werden. Besonders heißt das ja auch, das ist ein peinliches Versagen von Hitlers Security, würden wir heute sagen. Also diesen SS-Leuten, die für seine Sicherheit verantwortlich waren. Also es hätte nie passieren dürfen, dass eine Person so nah an den rankommt. Ne? Die hätte auch ein Messer zücken können. Hat sie leider nicht gemacht. ja, das ist so ein Auszug aus diesem Buch. Diese Nazi-Diktatur hat das Alltagsleben in diesen paar Tagen vollkommen umgekrempelt. Sie haben also eine sogenannte Charme-Offensive an den Tag gelegt und präsentieren sich als weltoffen und friedliebend. Und sogar mit der Fechterin Helene Mayer durfte beispielsweise eine Alibi-Jüdin, kann man sagen, für Deutschland antreten. War ja immer, es haben einige Nationen mit Boykott der Spiele gedroht, wenn bestimmte Menschengruppen da ausgeschlossen werden. Also wenn zum Beispiel keine Juden da mit starten dürfen. Und da haben sie tatsächlich eine Fechterin starten lassen, um sich so als tolerant und weltoffen zu zeigen. Ja. Die deutsche Presse bekam auch extra Anweisungen, das beschreibt er auch immer ganz schön, fair zu berichten und ausnahmsweise den Rassegedanken mal hinten anzustellen. So erklärungsbedürftig die Siege des farbigen US-Stars Jesse Owens für Arier auch sein mochten. Ja. Die wurde ja umjubelt, also es wird dann auch die Stadionatmosphäre beschrieben. Die Menschen waren ja total begeistert von Jesse Owens 100-Meter-Rennen, 200-Meter-Rennen und was er Weitsprung hat er auch noch gemacht. Also war wirklich eine sehr tolle Atmosphäre, aber naja, entsprechend kaschiert. Und es war zum Beispiel auch eine Sache, diese Hetzschrift der Stürmer, ist ja auch mal der einen oder anderen bekannt. Da gab es so eine Kästen, wo der stand, wo man sich den da nehmen konnte und da, was er seine 10 Pfennig irgendwie reingeworfen hat, die wurden alle abmontiert. Also nicht, dass irgendjemand aus einem anderen Land diese Zeitung da zu sehen bekommt mit den Hetztiraden gegen Juden und andere Menschen, antisemitische Karikaturen und so weiter. Ja, und viele Besucher haben jetzt gedacht, Mensch, ist doch gar nicht so übel hier in Deutschland, ne? Also, die haben dann schon ein bisschen Bedenken gehabt, auch Diplomaten. Und hinter den Kulissen lief das natürlich ganz anders ab. Es wurde parallel zu den Olympischen Spielen das KZ Sachsenhausen gebaut, zum Beispiel. Ne? Nicht so weit weg von Berlin. Und es wurde auch bereits Anweisungen gegeben von Hitler, dass in 4 Jahren die deutsche Wirtschaft und Wehrmacht kriegsfähig zu sein hat. Also ein Sommer voller Widersprüche. Die Massen der Welt durften jubeln und die Nazis haben so hinter den Kulissen ihre Ziele dann schon weiterverfolgt. Also ich finde es ein großes Lese- und Hörerlebnis. Es ist ganz großartig, was er hier für Menschen hat. Zum Beispiel Thomas Wolfe, der amerikanische Autor, ist dort zu Gast. Dann der Chef des Rowohlt Verlags, ja, Ernst Rowohlt, und er zitiert auch oft aus dem Tagebuch von Goebbels. Also prima Buch, prima Eindrücke von der damaligen Zeit. Hier kommt der Hörbuchausschnitt.
Als einer der bedeutendsten Komponisten der Gegenwart ist Richard Strauss ohnehin eine vielbeschäftigte Person. Im März absolvierte er eine Konzerttournee durch Italien und Frankreich, die ihn bis nach Marseille führte. Im April dirigierte er in Paris und Köln und im Juni in Zürich sowie erneut in Köln. Darüber hinaus findet der 72-jährige Strauss auch immer wieder Zeit, neue Werke zu schreiben. Das Stück, das in wenigen Stunden uraufgeführt werden wird, heißt Olympische Hymne und ist eine Auftragskomposition des Olympischen Komitees für die heutige Eröffnungsfeier der Spiele. Strauss behauptet von sich, alles in Töne setzen zu können. »Was ein richtiger Musiker sein will«, spottet er einmal, »der muss auch eine Speisenkarte vertonen können.«
So, jetzt was ganz, ganz anderes. Katja Kuhlmann, Stars, bei Hansa erschienen, 250 Seiten. So, und jetzt zuerst der Werbeblock. Am 18. September liest nämlich die Autorin im Rahmen der Sternlese im Planetarium. Wir haben sie eingeladen, weil dieses Buch mit dem Titel Stars, ja, gerade dazu schreit, in diesem kosmischen Ambiente gelesen zu werden. Wir geben uns zwar auch immer Mühe, dass wir in der Sternlese nicht immer nur astronomische oder kosmische Themen besprochen werden, aber wenn sich das so trifft, dann passt es natürlich auch schön.
Ist das also ein astronomisches Thema?
Katja ja. Kuhlmann wurde 1970 geboren, studierte Soziologie, Politikwissenschaft und Anglistik. 2019 bekam sie mit dem Sachbuch Generation Elli den Deutschen Buchpreis. Und das ist jetzt ihr erster Roman und ich kann sagen, er macht eindeutig Lust auf mehr. Ich habe das wirklich mit großem Vergnügen gelesen, deswegen muss ich es jetzt auch schon vorstellen. Ja, die Hauptfigur, Carla Mittmann, liegt an einem ganz normalen Mittwochmorgen im Bett. Und dann fliegt ein Pflasterstein in Butterstückgröße durchs Fenster. Ein Irrtum, ein Streich, ein Streit in der Nachbarschaft. Aber auf dem Pflaster, Straßenpflaster liest sie Freiheit für Mittmann. Aha, Mittmann ist sie selber. Dann findet sie direkt vor ihrer Tür einen alten Karton mit dem Bild des Planeten Pluto und mit einem kuriosen Inhalt, nämlich 10.000 US-Dollar in 10-Dollar-Scheinen. Ja, und das bringt jetzt ihr Leben also komplett durcheinander. Und vorerst sieht sie eigentlich ihre Aufgabe darin, rauszukriegen, was da jetzt eigentlich passiert ist und was es auf sich hat mit Stein und Geld. Aber so viel kann man eigentlich schon verraten. Also das bleibt bis zum Schluss ein Rätsel. Wird nie so richtig aufgelöst. Aber das alles, was ich jetzt erzählt habe, passiert wirklich auf den ersten zwei Seiten. Also keine Angst, jetzt geht's erst richtig los. Denn Carla Mittmann, Ende 40, Studienabbrecherin, das ist wieder eine Geschichte für sich, was da an der Uni eigentlich passiert ist. Hat Philosophie studiert und eigentlich eine Wissenschaftskarriere fest im Blick. Und dann ist alles ganz anders gekommen. Sie führt ein einsames, karges Leben in ganz engen Strukturen. Sie arbeitet seit Jahren auf einer Aushilfsstelle in der Verwaltung eines Möbelhauses. Schlag 13 Uhr ist Schluss und dann geht sie in ihre klitzekleine Wohnung. Freunde gibt es kaum bis gar nicht, Familie auch nicht, Social Media Accounts hat sie abgeschaltet. Aber nach Feierabend betreibt sie eine Website als Cosmic Charlie, auf der sie astrologische Beratung anbietet. So ganz ernst nimmt sie das Ganze nicht, aber sie verdient ein bisschen Geld dazu. Und Ahnung hat sie eigentlich auch nicht so unbedingt davon. Sie hat so ein altes Astro-Programm und bietet eigentlich mehr Lebenshilfe als Horoskop. Zitat: Ich hing daran, also an der Arbeit, weil ich gerade nicht daran glaubte. Wohl aber glaubte ich, dass der Mumpitz ein Indiz war, ein Beleg für etwas, was sich schwer in Worte fassen ließ. Ein anschaulicher Gradmesser für den alarmierenden Gemütszustand der Welt. Aber der Stein beschäftigt sie unentwegt und sie grübelt, Zitat, was ein Mensch in meiner augenblicklichen Situation tun könnte. Ein Mensch, der völlig unvermittelt angegriffen und zugleich reich beschenkt wurde. Zitat Ende. Also sie nimmt es dann letztendlich als Wink aus dem Kosmos, schließlich war ein Bild von Pluto drauf. Und plötzlich, also sieht sie überall Hinweise und Metaphern auf Planeten, Kosmos und Sterne. Und die Skepsis, mit der sie im Prinzip bisher auf die Sterne geschaut hat, wird immer kleiner und der Einfluss der Sterne immer größer. Und nun weiß sie plötzlich, was sie tun muss. Und es kommt astrologische Bewegung in die Geschichte. Zitat: Ich denke, ich gewinne von Woche zu Woche mehr Respekt vor der Vielfalt, die sich in der Mittelmäßigkeit verbirgt. Verblüffung. Sowohl darüber, dass viele Klischees, die ich in meinem Geist seit wer weiß wann mit mir herumtrage, verpuffen, als auch darüber, dass viele Klischees durchaus zutreffen oder von der Realität noch übertroffen werden. Skurril ist die Welt, verletzlich und skurril. Ich mag sie. Endlich mag ich sie wieder. Und umgekehrt heißt sie mich auch willkommen. Zitat Ende. Und welche Veränderungen nun konkret auf die Carla zukommen, lesen Sie selbst. Auf alle Fälle kosmische. Das Buch zeichnet nebenher auch ein Bild, das hat sich ja schon angedeutet, von der Gesellschaft. Ne? Da geht es um Akademiker, die nicht von ihrem Gehalt leben können. Mhm. Hier nochmal ein kurzes Zitat. Ihre Mutter hätte sich von ihrem Gehalt als ungelernte Haushaltswarenverkäuferin noch immer eine Woche Spanien im Jahr leisten können. Und die vom Scheitel bis zur Sohle gebildete junge Frau aber nicht. Um Menschen, die immer orientierungsloser und verlorener und auch einsamer werden, Einsamkeit ein großes Thema, und Sicherheit und Halt suchen und eben auch in den Sternen. Also ein temporeicher Roman, es passiert wirklich viel, ganz genau beobachtet und ziemlich unterhaltsam. Er ist sprachlich anspruchsvoll, aber trotzdem im Prinzip flüssig zu lesen. Tja, also für alle, die sich fragen, welchen Einfluss die Sterne auf ihr Leben haben und für alle, die einen Anstoß brauchen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Mein nächstes Buch wurde von der Autorin Peggy Patschke geschrieben und was jeder hat den, oder nicht jeder, aber hier so in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen ist der Name doch irgendwo schon ein bisschen bekannt. Ja, da denkt man, Mensch, hast du schon mal gehört. Radiomoderatorin, vor allem in den 90ern, hat sogar bei DT64 noch gelernt zu DDR-Zeiten und war dann Moderatorin der Morning Show von MDR Live jahrelang, auch beim Sachsenradio. Dann hat sie sich mehr für das Fernsehen interessiert. Beim Mitteldeutschen Rundfunk ist sie also in mehreren Sendungen aktiv. Daher kennt der ein oder andere den Namen bestimmt. Jetzt hat sie nicht ihr erstes Buch, aber ein weiteres Buch geschrieben, Bis ans Meer heißt das. Nicht ganz so dünn, 445 Seiten, Rütten und Löning Verlag, und das Hörbuch hat auch straffe 13 Stunden Aufbau Audio. Aber ich kann es gleich sagen, es ist mehr als unterhaltsam. Es ist ein wunderbares Buch, hat mich wirklich echt überrascht. Und zwar ist es ihre eigene Familiengeschichte in dem Sinn ihrer Mutter und ihrer Oma. Es gibt Rückblenden, sie hat Briefe und Dokumente gelesen und ausgewertet und für diesen Roman benutzt, was diese Menschen vor allem vor dem Zweiten Weltkrieg und während des Krieges und danach mitgemacht haben. Sie kommen also aus dem sogenannten Ostgebieten, was heute Polen ist. Und da sind so Sachen, das ist vielen gar nicht bewusst, was da so abgelaufen ist. Ich meine, Vertriebene, ja, das hört man so. Aber was da wirklich, wie das praktisch aussah, das ist eigentlich unvorstellbar, was die Menschen da mitgemacht haben. Ja, Krieg sowieso, ne? Aber das ist also sehr, sehr beeindruckend geschrieben. Zum Beispiel, es geht so los. Die Familie heißt also Puchala, der Mann Karl, die Frau Frieda und die Kinder sind Erika und Horst. Also während der Ehemann Karl Puchala an der Front ist, hämmert plötzlich der Blockwart eines Abends im Januar 1945, kurz vor Kriegsende, im schlesischen Brieg an Friedas Haustür. Auf Befehl des Gauleiters haben sich am nächsten Morgen um 5 alle mit maximal 2 Gepäckstücken zur Evakuierung bereitzuhalten. In der gebotenen Eile vergräbt Frieda Wertsachen im Garten und lockt ihre kleine Tochter mit dem Versprechen, nach Wünschelburg zu Onkel Walter und Tante Charlotte zu fahren. Also versucht das natürlich, das dramatisch da rauszunehmen für das Kind. Eine erste Enttäuschung macht sich breit, als der letzte Bus, der sie zum Fliegerhorst bringen sollte, ohne sie abgefahren ist. Sie stehen sie also da, wie viele andere auch. In Begleitung hunderter Vertriebener marschieren sie zu Fuß. Erika und der Bruder Horst und Frieda bei minus 30 Grad über die Dörfer auf der Flucht vor den Kanonenschlägen der Roten Armee. Ihnen bleiben die Anblicke von erschöpft Zusammengebrochenen, die nicht mehr aufstehen können, von Toten, die bis auf die Unterwäsche entkleidet wurden, und fürchterliche Schreie von Verletzten und Niedergetrampelten nicht erspart. Also da geht schon mal das ganz dramatische Erlebnis ganz am Anfang des Buches los für das Kind, für die kleine Erika, die also, ja, wenn man sich das so vorstellt, da ist man, manchmal muss man wirklich mal kurz durchatmen und ja, man kann das alles nicht so richtig fassen. Nach der Zugfahrt kommen die drei tatsächlich bei dem Bruder an und trotz einer Tasche, die sie verloren haben und so weiter, ist dann alles nicht so schlimm. Die sind froh, dass sie noch am Leben sind am Ende. Doch im Juli, also nach dem Krieg, kurz 1945, ist es Walters Ehefrau leid, da die Leute, wie sie so sagt, eben ewig durchzufüttern, zumal der Krieg halt zu Ende ist. Und Frieda entschließt sich zur Rückkehr nach Brieg. Also damals ist ja auch nicht klar, was mit diesen Gebieten passiert. Ja, man hat ja gedacht, das ist halt und bleibt Deutschland. Und ja, manche haben ja natürlich abgeraten, das zu machen, weil das natürlich russisch besetztes Gebiet ist. Und sie ist tatsächlich mit den Kindern wieder zurück, und zwar gelaufen. 180 Kilometer gelaufen nach Brieg. Dort waren natürlich viele Häuser in Schutt und Asche gelegt, ihr eigenes glücklicherweise nicht. Es gab eine russische Kommandantur und natürlich viele Polen, die dann die behördlichen Positionen inzwischen besetzt haben, die natürlich die Deutschen nicht mochten, logischerweise irgendwo. Ne? Und es waren russische Offiziere in ihrem Haus untergebracht, aber sie haben einen Teil ihrer Wohnung tatsächlich wiederbekommen. Und Frieda spürt natürlich von Anfang an die Feindschaft der polnischen Behörden, die natürlich da immer noch ziemlich barsch aufgetreten sind und dann auch Sachen konfisziert haben und in die Wohnungen reinkamen und haben gesagt, hier, die Möbel, die sind konfisziert, die bringen sie mal schön da runter und das, ja, können sie nichts dagegen sagen. Ne? Also Peggy Patschke hat hier ihre Familiengeschichte wirklich toll aufgearbeitet und es ist wirklich sehr ergreifend und sie wechselt immer mal die Erzählperspektive in die Gegenwart, also auch die nie namentlich genannte Ich-Erzählerin hat auch Probleme mit ihrem Freund. Sie ist schwanger und weiß nicht, ob sie ihm das sagen soll und oder nicht. Und sie ist ein bisschen unsicher in ihrer Beziehung. Und es kommt da so diese Theorie, dass diese Erlebnisse, die Menschen hatten, schlimme Erlebnisse, ob die irgendwie vererbt werden. Also das Innere, was die Psyche da mitmacht, ob das tatsächlich auf die nachfolgenden Generationen in irgendeiner Form übertragen wird, also gewisse Unsicherheiten oder Ängste, Beziehungen einzugehen oder sowas in der Art. Das ist tatsächlich Untersuchungsgegenstand. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber kann schon sein. Ne? Das ist natürlich, die Frage wird so ein bisschen aufgeworfen hier mit in dem Buch. Also es geht hin und her, man springt dann in der Vergangenheit, also auch in verschiedene Zeiten vor dem Krieg, wo es noch schön war, wo der Karl und die Frieda sich kennengelernt haben und auch eine schöne Zeit hatten, was sie für Pläne hatten, als die Kinder klein waren und selbst rückblenden bis zum Ersten Weltkrieg über deren Eltern im Grunde noch, was die manchmal erlebt hatten noch. Also es springt ein bisschen hin und her, dann so in die Kriegszeit und dann in die Nachkriegszeit. Und dann wird die Erzählung immer fortgesetzt an dem Punkt, wo sie dann vorangegangenen Kapitel aufgehört hatte. Aber es ist wirklich, man kann gar nicht aufhören, dieses Buch zu lesen oder zu hören. Also ich finde das ganz großartig. Und da das natürlich ein Hörbuch ist, hören wir mal kurz rein.
Den ganzen Tag über schneit es schon und Frieda hat unten auf dem Eis des Schwanenteichs eine Pirouette nach der anderen geübt. So viele, dass sie die Zeit vergessen und es gerade noch rechtzeitig geschafft hat, sich für die Verabredung mit Karl umzuziehen. Jetzt trägt sie ihr neues Kleid, das rote aus Seide, das perfekt zu ihrem Haar passt. Sie weiß, dass er sich kaum daran satt sehen kann. »Das wird immer unser Lied sein«, flüstert er ihr bei der nächsten Drehung ins Ohr. Frieda legt ihre Wange an seine und schließt die Augen. Wie ein Paar tanzt, sagt viel darüber aus, wie es liebt. Bewegen sich zwei Menschen im Einklang oder hängen sie wie Kletten aneinander? Bei dem Gedanken muss sie lachen. Ja, Karl ist ein guter Tänzer. Und sie spürt auch diesmal die bewundernden Blicke. Mit ihm zu tanzen ist wie schweben. Gleich wird er sie wieder in eine der weniger beleuchteten Ecken führen, um sie zu küssen.
So, also ich habe jetzt als nächstes das Buch von Nora Schramm, Hohle Räume, bei Mattes und Seitz erschienen, im vorigen Jahr, Ende vorigen Jahres, 230 Seiten. Wir haben schon gerade überlegt, das ist, glaube ich, heute unsere Autoren-Jüngste.
Ja, doch, mit Abstand.
Genau. Das Cover springt ins Auge, leuchtend pink mit gelb und der Umschlagtext beginnt mit dem Satz, was bleibt von einer Familie nach 40 Jahren? So. Und das ist ja im Prinzip so der Grund gewesen, wo ich dachte, jetzt musst du mal gucken. Das Buch macht es einem nicht so ganz leicht zu anfangen. Man muss sich so ein bisschen reinlesen. Die Sprache ist schon speziell. Also ich habe ja auch ein paar Textbeispiele, da merkt man das. Aber wenn man sich so einmal eingeschwungen hat, dann passt das auch. Und es lohnt sich. Die Autorin Nora Schramm ist 1993 in der Südpfalz geboren, hat Fremdsprachen, Kulturwissenschaften und kreatives Schreiben studiert. Bisher hat sie hauptsächlich Lyrik geschrieben und das ist ihr erster Roman. Also sprachlich ist die Lyrikerin ganz klar zu erkennen. Also warum geht's? Helena ist die Ich-Erzählerin, die fährt kurz vor Weihnachten nach Hause, aber nicht wie sonst, um die Eltern zu besuchen, sondern um ihnen beim Auseinandersortieren des Haushalts zu helfen. Denn die beiden wollen sich nach über 40 Jahren trennen. So. Helena selbst lebt als Künstlerin in Berlin und die ist, sobald es möglich war, von zu Hause weggegangen, so früh wie möglich. Und jetzt ist es so, wenn sie mal kurz zu Besuch kommt, dann hat sie immer schon die Rückfahrkarte gebucht. Zitat, die Eltern holen mich ab, beide, aber nicht gemeinsam. Sie stehen so weit auseinander, dass man einfach durch ihre Mitte gehen könnte. An diesem Abstand erkenne ich sie von Weitem. Zitat zu Ende. Im elterlichen Reihenhaus spielen die Eltern ihr eine heile Welt vor. Ist also völlig albern. Helena soll nicht merken, dass der Vater nachts nicht da ist und der schleicht sie spät abends aus dem Haus. Die Mutter ist geschäftig zwischen Küche und Ehrenamt. Helena soll nicht wissen, dass auch sie dem Klischee verfallen sind, dass der Mann sich sofort eine neue, möglicherweise jüngere gesucht hat, um seine Versorgung zu gewährleisten, so heißt es im Buch. Ja, also Helenas Mutter ist eigentlich Lehrerin, aber die hat nie als Lehrerin gearbeitet, sie hat immer nur den Haushalt geschmissen. Der Vater ist Arzt, aber der hat es nicht so mit den Menschen, deshalb arbeitet er für die Pharmaindustrie, also das sind wirklich spezielle Leute. Die Mutter gleicht ihren Frust mit Konsumputzen und geschmeidigem Dauerlächeln aus. So, die leben in einer Reihenhaussiedlung in dem kleinen Ort Findelheim, wo die fleißigen Daimler-Mitarbeiter wohnen. Wichtig ist, dass die Rollos zur richtigen Zeit rauf- bzw. runtergelassen werden und dass das Bild nach außen stimmt. Und das ist Mutters Aufgabe. Und je mehr man Helena in die Findelheimer Welt folgt, umso mehr versteht man die Flucht und möchte eigentlich weg. In einer Rezension stand, Hohle Räume ist auch ein Roman über sozialen Aufstieg, famosen Wohlstand und über den Preis, der dafür entrichtet werden muss. Niemand in der deutschen Literatur hat je so brutal über Espressomaschinen, Sofas und Carports geschrieben wie Nora Schramm. Ja, das ist wirklich so. Also das ist speziell. So, und manchmal erwischt aber Helena ihre Mutter auch ohne Maske. Nochmal ein Zitat. Sie sitzt auf der Treppe wie ein Häufchen, das von sehr weit oben heruntergerieselt ist und aus lauter Einzelteilen besteht, die man mit einem Pusten auseinandertreiben könnte. Ja, ich sag ja, Lyrikerin. Ja, also in dieser ganzen Räumerei, hauptsächlich ist ja Helena mit der Mutter zusammen, kommt dann plötzlich die Bewegung in die Handlung. Und zwar, Zitat, ich höre einen Schrei, einen spitzen, erschrockenen Schrei, der in mich eindringt. Aber ich weiß nicht, an welcher Stelle. Ich höre dumpfe Schläge, den Mutterkörper auf das Holz der Treppe prallen und dann Stufe für Stufe hinunterrollen, keinen Halt finden. Dann höre ich nichts mehr. Zitat Ende. Die Mutter stürzt also die Treppe runter und Helena bekommt Angst, dass die Mutter tödlich verunglückt sein könnte. Nochmal ein Zitat. Bei dem Gedanken, die Mutter könnte sterben, wird mir ganz eng. Denn der Tod bringt alles mit, was man falsch gemacht hat. Er schüttet die ganzen Grobheiten aus, weil sie nicht mehr gut gemacht werden können. Schüttet er sie ein ins Kinderzimmer, wo sie für immer liegen bleiben müssen, mit den Spitzen nach oben, wo man für immer, jeden Morgen, jeden Abend drumherum und drüber steigen muss, sich die Wege bahnen und bloß merken. Zitat Ende. Also Sie merken sprachlich, ne? Ja. So, und dann gab es da noch Molly, die eigentlich für Helena wie eine Schwester war, aber für Helenas Mutter eine ganz andere Rolle gespielt hat. Und die verschwand von einem Tag zum anderen. Und so plötzlich, wie sie verschwand, ist sie nun wieder da. Also das ist eine Parallelgeschichte und so Stück für Stück wird das auch erzählt. Und das ist schon auch ein Spannungsbogen, was mit Molly passiert ist. Also wie das jetzt alles ausgeht und was da wirklich los ist in dieser Familie. Also das müssen Sie jetzt selber lesen. Aber wichtig ist, dass man sich auf die Sprache einlässt in dem Buch. Das ist wirklich ein bisschen fordernd. Also für alle, die einem Reihenhaus entflohen sind und für alle, die den Dingen nicht so viel Bedeutung im Leben geben wollen und für alle, die einen wirklich guten Text lesen wollen.
Ich bin im Reihenhaus noch nicht entflohen. Ich wohne immer noch drin.
Naja, dann lies mal das
Buch. Ich habe eigentlich auch nicht vor, da rauszugehen. Aber ja, klingt auf jeden Fall ein bisschen exotisch. Oder
ja, ist es auch. Ist es auch. Und ich passe ja immer ein bisschen auf, dass ich so verschiedene Bücher habe. Und deswegen passt das eigentlich ganz gut dazu, weil die anderen beiden sich fluffig lesen.
Ja, das war es schon wieder. Für das erste Halbjahr kann man fast sagen. Also ich fasse nochmal die 5 vorgestellten Titel zusammen von Martin Suter. Wut und Liebe von Oliver Hilmes, Berlin 1936. Katja Kullmann, Stars von Peggy Patschke, der Titel Bis ans Meer. Und wie gerade gehört, von Nora Schramm, Hohle Räume. Das sind die 5 Titel, die wir gerade vorgestellt haben. Und jetzt machen wir ein bisschen Sommerpause.
Ja, wir lesen erstmal ganz viel und wir hoffen, Sie auch.
Ja, und wir hören uns, oder Sie hören uns wieder im September.
Mhm. Ja,
bis dahin.
Das ist ganz komisch, oder?
Es geht.
Ja, ich finde, das Jahr rast so.
Ja, aber für uns ist ein bisschen der Druck weg. Wir können in aller Ruhe jetzt auch mal hören, was man hier nicht unbedingt vorstellt. Sagen wir irgendwelche Krimis oder so, ne, was wir normalerweise nicht so haben.
Einen großen Berg zum Lesen und ich denke, da werden wir schon noch ein bisschen was auch vorstellen. Aber das Narrenschiff,
das
aus der letzten Sendung,
gerne.
Das möchte ich auf alle Fälle lesen.
Und ich erlaube mir jetzt mal, was ich dann auch nicht andauernd wieder vorstellen kann, es gibt einen neuen Erdmännchen-Krimi, habe ich gerade gehört. Ich liebe die, ja, von Christoph Maria Herbst als Hörbuch gesprochen, also fantastisch. Es ist so zum Lachen und so witzig. Also das gönne ich mir, wenn ich den irgendwo auf einer Hörbuchplattform erwische. Aber ich denke mal schön. Also dann schönen Sommer. Bücherstunde. Die Sendeverantwortung für diese Sendung trägt Ralf Kuttke.